willkommen zur mittlerweile 6. Folge unseres Rollenspiel-Podcasts System Matters. Heute mit dabei wieder mal der Daniel.
Hallo.
Und der Patrick.
Hi.
Und ich bin der Matthias. So, Daniel, was machen wir heute?
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was tun, wenn ein Spieler nicht da ist oder mehrere Spieler nicht da sind. Aber vorher natürlich, wie jedes Mal, was haben wir die Woche über gemacht? Matthias.
Klingen wir schon zu angewidert und zu langgeweilt?
Nein. Echt? Klingen wir schon so?
Also vielleicht wegen unserer anderthalbstündigen Aufnahme gerade über die Con.
Ja gut, aber das ist ja ein...
Können wir ja nochmal darauf hinweisen. Darum, aber weiter im Text. Ich möchte mich, glaube ich, ein wenig dafür entschuldigen, dass ich The Grudge 2 letzte Mal so angetrailert habe. Ich habe mir den mit ein paar Bekannten jetzt Samstag angesehen. Und ich muss sagen, im Film, im Kino hat er ganz anders gewirkt. Da waren diese ganzen Schocker-Szenen natürlich deutlich intensiver. Und Daniel, du wirst dich vielleicht noch daran erinnern, dass es wirklich, ich habe das ernst gemeint, das war anstrengend zu sehen. Im Fernsehen wird das Ganze zu einem ziemlich oberflächlichen, okay, oberflächlich war der im Kino auch, aber da wirken die Schockszenen, die wirken ja im Fernsehen jetzt auch nicht so dolle.
Das waren eindeutig diese lauten Töne und dann immer dieses Scratch-Geräusch, ne, das
ja, und vor, dann sozusagen genau, und vor beiden diesen Spannungsmomenten wie dem besonders lauten Geräuschen und den plötzlichen Bildern kannst du dich im Kino natürlich weniger vor schützen, gerade vor den lauten Tönen. Und wenn du es im Fernsehen siehst, dann ist das nur, ja, dann war das noch nicht mal halb so spannend. Weil, ne, dann, wenn du dir nebenbei noch eine Tuffespizza reinziehst, dann wirkt das nicht mehr ganz so doll. Also, ich meine, der Film ist dennoch so dümmlich wie versprochen. Falls sich den jemand angesehen hat, hoffe ich, er ist auf seine Kosten gekommen. Aber wie gesagt, Entschuldigung nochmal, die Spannung ist nicht so durchgekommen. Und dann möchte ich damit auch schließen.
Also wieder mal ein Appell für die Filmwirtschaft eingebracht, öfter mal ins Kino zu gehen.
Ja, bestimmt. Also das Erlebnis Kino ist auf jeden Fall immer was anderes, als wenn das im Fernsehen läuft oder auf DVD. Ich war unheimlich froh, dass ich zum Beispiel The Prestige im Kino gesehen habe und Pan's Labyrinth, beides super Filme. Das echt klasse. Ja, was gibt's bei mir Neues? Okay, die Cthulhu-Con hatte ich gerade schon erzählt, also ne, reinhören lohnt sich. Dann habe ich noch mal was zu Cthulhu. Also John Wick hat ein neues Szenario veröffentlicht. Ich weiß, ihr beiden stöhnt schon wieder. Aber es ist wirklich richtig
gar nicht
cool.
Wofür denn? Für sein...
Cthulhu.
Für Cthulhu?
Für Cthulhu.
Ah, ich hätte jetzt erstmal auf sein und merkwürdiges Adelsprojekt da hingepocht.
Nee, also nicht für House of the Blooded. Es ist für Cthulhu und es geht um, ja, Nazis im Dschungel.
Oh mein Gott.
Und das ist richtig krass. Also es ist richtig, also der Tom meinte vom Cthulhu-Blog, er hat den Glauben an Cthulhu wiedergefunden und das ist richtiger Horror. Also der geht einem an die Nieren. Fand ich auch. Es lohnt sich. Also man muss sozusagen den Geschmack oder den schlechten Geschmack mitbringen, um das sozusagen spielen zu können. Aber sonst, der Plot ist klasse. Ich kann nicht viel erzählen, weil wir spielen das noch in der Runde. Und wenn wir es gespielt haben, machen wir ein Review, denke ich.
Okay, das ist aber schon dick aufgetragen. Jetzt bin ich aber schon gespannt.
Muss ich auch sagen, ja. Vielleicht habe ich schon wieder zu hart angetört, aber ich muss sagen, es ist sehr interessant. Und es geht auch so in Richtung, ja, Sandbox. Also das heißt, wir haben die Kulisse, und die Charaktere haben ihre Agenda und dann wird gespielt.
Ist es ein One-Shot-Abenteuer?
Ist ein One-Shot-Abenteuer in einer Reihe und es geht um das gelbe Zeichen, also den König in Gelb und Hastur. Und es ist wirklich, wirklich sehr schön. Ich habe aber noch was. Ich habe eine Kurzgeschichte gelesen. Hat jetzt gar nichts hier mit Rollenspiel zu tun, sondern es ist eine Kurzgeschichte von China Miville gewesen. Aus dem Band Andere Himmel, meine ich, heißt der. Ich habe es aber unten verlinkt. Und die Sache, die Kurzgeschichte hieß Kullerbundland. Und sie spielt in einem Möbelgeschäft. Und es ist so eine Geistergeschichte. Und das Möbelgeschäft ist eindeutig so ein Ikea. Und das Kullerbundland ist dieser Glaskasten, in dem diese Bälle drin sind.
Und das Smallland.
Genau, das Smallland, ne? Und ne, der kleine Patrick möchte aus dem Smallland abgeholt werden, ne? Genau, dieses Ding ist das. Und die Geschichte war wirklich, wirklich sehr schön, sehr atmosphärisch. Und es ist so ein Geist in diesem Smallland sozusagen, in diesem Kulabundland. Also lohnt sich. Ich bin übrigens drauf gestoßen, auf die Kurzgeschichtensammlung durch den Science-Fiction-Podcast Schrift so nah. Also das nur noch als Info dazu. Okay, das war's von mir. Patrick?
Ja, ich habe rollenspieltechnisch gar nichts zu bieten. Also wir hatten letzte Woche viel damit zu tun, dass wir von meinem Bruder eine Überraschungsparty mit dem Themenkomplex Rocky Horror gemacht haben. Und da war einfach viel vorzubereiten und da ist nicht viel anderes noch bei rausgekommen.
Aber das war der Abend
ganz witzig. Was?
Was hattest du für ein Kostüm?
Ich hab mich entschieden, mit einem einfachen Buckel und einer Perücke aufzutreten und keine Strapsen anzuziehen. Das hatte ich dann doch nicht so die Lust drauf.
Wer will, kann ihn ja fragen, dann kann er ein paar Fotos online stellen.
Unweigerlich, ja. Ich wollte es auch gerade sagen.
Es gibt ein Video, wie mein Bruder abgeholt wird, aber da sieht man, glaube ich, nicht so viel. Also wir haben ihn ja überrascht und der wurde dann am Bahnhof durch halb Gelsenkirchen gefahren mit verbundenen Augen.
Wie, das macht ihr mal so ohne so, hat er irgendwie Geburtstag oder?
Der hatte Geburtstag und das war sozusagen das Geschenk für ihn, weil er das schon immer mal irgendwie haben wollte. Und dann hat man das im Freundeskreis organisiert, dass auch eine ganze Menge Leute da waren. Und er wurde dann eben zum Bahnhof gelockt und den Vorwand, man geht ins Theater. Und da haben wir ihn eben abgeholt, eine Weile lang durch Gelsenkirchen kuschiert, damit er nicht weiß, wo es hingeht. Und und dann ging da die Party los.
Ja, nicht schlecht. Hört sich das an.
Interessant, also nicht übel. Okay, ja, widmen wir uns heute unserem heutigen Thema. Wie ich schon sagte, was mache ich, wenn einer der Spieler nicht da ist? Und ja, im Grunde, wir kennen ja die Situation alle, gerade wenn wir schon etwas älter werden und nicht mehr in die Schule gehen, merkt man einfach, ja, irgendwie so Zeit ist schon was Kostbares geworden mittlerweile und gerade Rollenspiel verschlingt ja schon Zeit. Und ja, Patrick, du kennst bestimmt auch das Problem. Was machst du, wenn einer deiner Spieler nicht kann?
Ich finde das immer gut. Jetzt hat er die an mich gestellt, das muss er irgendwann lernen. Also bei DSA machen wir den einfachen Weg, wir spielen nicht, wenn einer nicht kann. Das ist bei einer Gruppe von 6 Leuten dann manchmal sehr schwierig. Wir versuchen dann eine gewisse Regelmäßigkeit reinzukriegen, dass man sich also den Termin bewusst freihalten kann, aber das geht auch nicht immer. Und von daher spielen wir dann nicht oder einfach andere Dinge. Also irgendwie entweder Cthulhu zum Beispiel bietet sich da an mit einem One-Shot oder wir machen Spieleabend draus oder irgendwie sowas. Wir hatten es bisher jetzt nur die letzten Male, weil einer sehr kurzfristig abgesagt hat und wir dann gesagt haben, jetzt sind wir darauf eingestellt. Da haben wir es dann einfach mal laufen lassen, aber im Prinzip versuchen wir, dass alle da sind.
Okay, Matthias?
Ja, du hast meinen Gedanken zerstört. Ich wollte jetzt so richtig reinhämmern, ja, Spielabend verlegen. Aber im Grunde macht ihr das Ähnliche. Ich fürchte, unsere Erfahrung, gerade da wir so eine recht überschaubare Gruppe haben, ja, wir machen das
Wir sind ja nur 3 Spieler, 1 Spieler.
Genau, also. Deswegen müssen wir das ja fast schon so halten. Aber ansonsten muss ich auch sagen, der Gedanke hat mir gefallen, nebenbei mal wieder ein Brettspiel zu spielen. Überleg mal, was wir da noch alles hier in unserer Kiste haben. Also mit was wir noch alles dienen können. Also da habe ich
das stimmt natürlich.
Muss ich kurz, da hat mich letztens ja schon wieder jemand darauf gebracht, beim Bekannten tapezieren gewesen, da jemanden getroffen, da sind wir eben kurz nach Hause gegangen, wollten eine Leiter holen. Auf einmal sehe ich da ein paar Notizen drauf und meine, hey, das geht doch hier um Rollenspiel. Nee, Arkham Horror. Kennst du das? Ja, natürlich kenne ich das. Was? Ihr spielt Arkham Horror? Und ja, Daniel, ich hab schon wieder eine Brettspielrunde hier zusammen. Da haben wir noch 3 Leute, die Arkham Horror mit uns spielen würden, ne? Also,
beeindruckend.
Ja, da gibt's auch wieder...
Also, da muss ich mal die Regeln nochmal durchlesen. Ja. Das war doch etwas, so ein Heavy-Game war das.
Genau.
Okay, abgesehen von Spieltermin verlegen und was völlig anderes machen, also gut, One-Shots sehe ich auch so, kann man toll machen. Aber es gibt natürlich noch so ein paar andere Methoden. Und da hätten wir natürlich zum Ersten, sagen wir mal, das Abstellen oder Parken von den Spielercharakteren, die gerade nicht da sind. das klappt eigentlich besonders gut, wenn der Spielleiter auch noch den Charakterbogen sozusagen des Spielers hat. Also entweder sammelt er sie am Ende des Spielabends immer ein von jedem Spieler oder hat vielleicht Kopien davon und so weiter. Und ja, wie kann man den im Grunde dann abstellen? Also man kann es sozusagen in die Handlung einflechten. Das heißt, der Charakter bleibt vielleicht zu Hause oder er ist krank, er ist verletzt. Also Story-Elemente werden gebraucht, um den Charakter logisch aus der Spielsituation sozusagen rauszumanövrieren.
Oder du machst es ganz dämlich und lässt ihn wie bei The Gamers, ne, der Mark, der einfach nur passiv
dazu
hinterher läuft.
Dazu kommen wir gleich noch zu dem, dem Gamers-Beispiel.
Okay, dann fürs Sven.
Da kommen wir noch gleich zu.
Vielleicht noch kurz, ich glaube, es ist bei allen diesen Sachen, wenn man spielen will, wenn einer nicht da ist, wichtig, den Spielerbogen zentral zu haben, weil bei den anderen Dingen braucht man es auch. Du hast es jetzt gerade mit Parken in Verbindung gebracht. Ja. Ich brauche es bei den anderen natürlich auch.
Ja, stimmt. Wozu? Also das hängt davon ab, wie aktiv ich ihn einbringen möchte. Ne? Also.
Ja, aber ja, um die Daten von ihm gegebenenfalls zu haben. Also beim Parken vielleicht sogar noch am wenigsten, weil der Charakter ja faktisch gar nicht da ist. Er ist ja zu Hause, hat eine Grippe, liegt im Krankenhaus, ist auf irgendeiner anderen Mission.
Ja,
was
dann
auch
brauchst
immer.
Du seinen Spielbogen.
Dann, genau, da brauchst du ihn da im Prinzip am wenigsten.
Aber auch bei den Parken kann sozusagen der Spielbogen nützlich sein, wenn der Charakter vielleicht in einer Parallelhandlung Nachforschungen betreibt oder vielleicht als Botenjunge agiert. Das kann dann zum Beispiel sein, also ich denke gerade an die klassische Cthulhu-Szene, die Nachforschung in alten Bibliotheken, da kann man natürlich dann den Wert für Bibliotheksnutzung von ihm gebrauchen. Oder er steht vielleicht Wache und macht dann, während die Spieler sozusagen gerade einbrechen, die Horchenwürfe und die Schleichen- und Versteckenwürfe und so weiter. Das kann da ganz nützlich sein. Viel wichtiger, und da habt ihr natürlich recht, sind die Spielerwerte für unsere zweite Möglichkeit. Das heißt, der Charakter spielt mit, auch wenn der Spieler nicht da ist. Und da muss ich natürlich sofort an The Gamers denken, eben mit dem Mark, der sozusagen nur dann aktiv wurde, wenn es zum Kampf kommt. Ansonsten war er immer nur so eine Puppe, die mitgelaufen ist. Ne? Aber okay. So, es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten bei dem Mitspielen. Entweder macht das der Spielleiter oder die Spieler. Schauen wir erstmal an, was, wenn der Spielleiter das macht. Es ist im Grunde eine schwierige Sache. Also als Spielleiter hat man ja eh schon genug zu tun. Das heißt, ich muss ja die Abenteuerfäden in der Hand halten und die NSCs spielen und dann noch einen der Spieler spielen, also einen der Spielercharaktere.
Den kannst du doch eigentlich nur verkörpern, wenn du nicht gerade mit NSCs zusammenhängst, oder? Wenn es nur um Gruppendynamik geht.
Ja, also, aber dann noch reine Gruppendynamik. Also irgendwie die Ideen, auf denen der Charakter sozusagen in der Spielwelt kommen würde, da gerätst du sehr leicht in den Konflikt damit, dass du als Spielleiter womöglich die Lösung des Rätsels ist. Aber dieser Charakter, sie ja ganz schwer reinbringen. Oder natürlich könntest du ihn als Joker reinspringen lassen, aber es wirkt einfach immer komisch.
Genau, selbst wenn du ihn nur dazu gebrauchst, also wenn du aufpasst, dass du wirklich nichts über das Abenteuer verrätst, dann würde ich sagen, ist es trotzdem schwierig, den Charakter so rüberzubringen, wie es der Spieler getan hätte. Oder noch dann musst du noch darauf aufpassen, dass der sich nicht nächstes Mal angepisst fühlt, weil du, was weiß ich, da vielleicht irgendeinen Mist gebaut hast oder Kommentare gebracht hast, die zum Streit geführt haben. Nee, du darfst im Grunde den nur komplett neutral spielen. Und ja gut, also ich finde, das ist eine ganz schlechte Möglichkeit, weil da musst du bei so vielen Sachen Acht geben, da kannst du noch lieber rauslassen.
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also das ist wirklich, wirklich schwierig. Eine etwas bessere Möglichkeit ist es da, einen der Spieler sozusagen den Charakter als Zweitcharakter in die Hand zu drücken. Und das hat den Vorteil, dass der Spielleiter nicht abgelenkt wird. Und ja, gut, der Spieler wird natürlich dann durch einen weiteren SC belastet. Aber gut, gute Spieler kriegen das hin, denke ich. Es kann auch sozusagen von Vorteil sein, wenn sie, sagen wir mal, ihre Fähigkeiten ausspielen können, einen weiteren Charakter recht unterschiedlich dann darzustellen und ja, vielleicht ihren Freund dann sozusagen nachzumachen, ne, wie er seinen Charakter spielt. Das kann vielleicht auch für etwas Erheiterung sorgen.
Aber stell dir in so einer Runde vor, von jetzt vielleicht eine etwas größere, 5, 6 Leute, und der muss immer erklären, wer er gerade ist.
Ja.
Der muss
eigentlich
immer,
müsste
vorher,
er immer so ein Schild tragen.
Ja, der muss immer sagen, vorher in indirekter Rede oder was, muss er bekannt machen, wen er gerade übernimmt. Also ich muss sagen, auch wirklich praktisch finde ich das nicht. Okay, du umgehst Probleme wie Spieler und Spielleiter wissen, ne, das ist natürlich klar, aber die anderen Probleme bleiben bestehen. Und je nach Setting oder je nach Spiel vielmehr, jetzt bei D&D muss ich sagen, zum Beispiel, bei Cthulhu, glaube ich, funktioniert das schon eher mit mehreren SCs, die man mir an die Hand gibt, aber schon bei D&D muss ich sagen, hätte ich darauf, glaube ich, überhaupt keine Lust. Da hast du so viel Herz darin reingelegt, deinen Charakter zu machen und weiterzuentwickeln, dann möchtest du den auch steuern und dann hast du gerade überhaupt keine Lust darauf, den vom Kollegen weiterzuentwickeln. Du weißt ja gar nicht, wohin er seinen Charakter bringen möchte.
Ich glaube auch, das ist die gleiche, also sie ist ähnlich wie beim Spielleiter. Das ist eben Nebenfokus. Also entweder taucht es im Kampf auf oder ab und an lässt du den mal einen Satz sagen. Aber selbst dann ist wieder die Frage, wird der Charakter das so machen oder machst du das, weil du es cool findest in der Situation, das mal so zu machen? Also kannst du dich überhaupt in den Charakter so reindenken, wie der andere Spieler es meint? Also es ist nicht unkritisch, auch das nicht.
Vor allen Dingen bei diesen regellastigen Systemen fällt mir da noch ein, was machst du denn, wenn du die Fertigkeiten gar nicht kennst von ihm? Also gerade so Zaubersprüche, ne? Bei D&D jetzt 3.5, also das ist schon nicht ohne. Nehmen wir mal an, ne? Hexenmeister Stufe 8 soll dann gespielt werden. Ja, alles klar. Da muss ich dann erstmal einlesen, ne?
Ja, und was noch dazu kommt, ist, was du bei der Spielleitermethode, die kleinen Geheimnisse, die du hast, müsstest du theoretisch dem Spieler auch mitteilen, um ihn vernünftig spielen zu können. Das können ja ganz praktische Dinge sein, die auch regeltechnische Auswirkungen haben. Also nicht mal irgendwie das kleine Geheimnis, was im Abenteuer keine Rolle spielt, sondern irgendwelche Sonderfertigkeiten, von denen die anderen noch nichts wissen. Und dann hättest du echt ein Problem. Also dann müsstest du es dem sagen. Und
ja, also ein Subplot des Charakters zum Beispiel selbst macht die Methode auch schon wieder ziemlich schwierig bis, würde ich sagen, unmöglich, ne?
Genau.
Ja, zumindest würde der Subplot an dem Abend dann eben pausiert werden, ne? Aber die Sache wäre dann, was ist, wenn der gerade da sehr wichtig ist?
Ja.
Ne. Ist schwierig, ja. Also, ist wirklich schwierig. Okay, eine dritte Methode, und ich denke, das wird, ja, das bietet sich dann wohl am besten an, abgesehen jetzt von der ersten Methode, dem Abstellen oder Parken, wäre dann das dritte, sozusagen Abenteuerkonzepte zu entwickeln, die das Abwesen einplanen. Gerade bei Leuten, sagen wir mal, die berufstätig sind und bei denen man weiß, es gibt Situationen, ja, da können die nicht und es kann immer mal vorkommen, dass jemand alle drei Spielabende mal fehlt. Kann es sich vielleicht lohnen, auch die Kampagne bzw. die Szenarien entsprechend zu gestalten? Und da hilft sozusagen die Episodenart
ja,
von Szenarien.
Direkt einhaken ist aber, muss ich sagen, einige der Rollenspiele nehmen sich dem ja schon an. Wenn ich überlege, das typische Missionsdesign bei Shadowrun, Detektive bei Cthulhu, auch die Akolyten bei Warhammer, das ist eigentlich auch schon ideale Möglichkeit, um immer wieder zu sagen, ja, bei dem Auftrag ist Akolyt XY nun mal gerade nicht dabei, den habe ich, was weiß ich, hier auf eine andere Mission geschickt, ne, dafür seid ihr verantwortlich, oder der FBI-Agent, ne, der gerade nicht zur Verfügung steht, und dann muss man eben mit den Akteuren zurechtkommen, die gerade da sind. Das ist also bei D&D und ich weiß nicht, ja, bei DSA, das sind so diese typischen, da gibt es diesen, da stelle ich mir jetzt vielleicht bin ich dann etwas eingeschränkt, diesen großen Kampagnenmodus vor. Ja, und da ist das schon wieder nicht drin, ne?
Ne, da kannst du ihn vielleicht mal parken. Also das geht immer, oder da lässt sich wahrscheinlich oft was finden, aber selbst da hast du ja auch nicht unbedingt One-Shots. Also bei uns brauchen wir eigentlich immer mindestens 2 Abende pro Abenteuer. Und dann hättest du natürlich genau das Problem, was machst du, wenn er am ersten da war und am zweiten nicht.
Jo, warte so. Mal, aber nach meiner Argumentation ist diese Folge schon wieder für diese gerade genannten Rollenspiele völlig unsinnig, weil die, glaube ich, dieses Problem gar nicht kennen. Aber egal, ne? Also
Ich sehe es aber ähnlich. Also es lohnt sich eigentlich. Also dieser Episodenstil hat einfach die Vorteile, ne? Das reagiert dann nicht so auf die Leute, die nicht da sind.
Ja, und du kannst ja aber trotzdem das Zwischenmenschliche mit denen fördern, weil genau. Die ja trotzdem wissen, dass sie also sehr regelmäßig miteinander zu tun haben, um Fälle zu lösen oder ja meistens Fälle.
Das ist
zu
die
lösen.
typische Fernsehserienart sozusagen. Also es gibt dann eben diese. Ja, ich denke mal an Akte X, ne? FBI-Agenten, die ja die Fälle lösen. Und ne, was tun, wenn Mulder gerade nicht da ist, zum Beispiel, ne? Also. Okay, das ist schon ganz nett. Also ich denke, das könnte auch gut funktionieren, wenn man die Kampagne sozusagen so aufbaut im Missionsstil und in Episoden. Es kann aber vielleicht auch ganz interessant sein, eine Parallelhandlung vielleicht zu entwickeln, die man mit den Spielern spielt, die gerade da sind. Also so eine Art One-Shot, allerdings in der Kampagne weiterhin, um sozusagen von der anderen Seite einen Blick auf die Geschichte zu werfen. Bei so einer Fantasy-Geschichte stelle ich mir das jetzt so vor, die Heldengruppe sucht so ein Artefakt oder sowas und dann kann jemand nicht. Und es sind noch irgendwie 3 Spieler da. Am nächsten Spielabend und dann spielt man vielleicht schon mal eine Expedition, die vor was weiß ich, 500 Jahren dieses Artefakt dort eingeschlossen hat.
Ich wollte es gerade den Flashback dazwischen rufen. Ja, ich
genau.
Bin auch gerade gekommen. Ja, ja. Ne?
Oder
das, also, hört sich gut an.
Ist im Prinzip das, was wir ganz am Anfang schon hatten. Einfach, ob es nur ein anderes Rollenspiel ist oder ein anderes Szenario, ist dann daneben. Also ich habe es für DSA beispielsweise auch überlegt, für die es was sagt, schon wir zu der Zeit, wo Kaiser Hall gerade verschwunden ist. Und sie wissen nicht warum, sie erleben die Folgen sozusagen des Ganzen und es gibt ein Abenteuer, was erklärt, was passiert, als er verschwindet. Und das ist zum Beispiel so eine Überlegung, dann einfach da einzuspielen. Die Spieler wissen dann ein bisschen mehr über die Welt, aber die Charaktere, die Hauptcharaktere sozusagen nicht. Finde ich, ist immer eine nette Geschichte, um dann noch was zu erklären, ohne es zu erklären.
Um dem Ganzen noch einen praktischen Rahmen zu geben, hast du aber ein Problem. Wenn jetzt jemand nicht kann, dann passiert das vielleicht ja auch mal plötzlich. Ohne dass der Spielleiter, und dann kann der Spielleiter vielleicht nicht so schnell eben ein Flashback vorbereiten, weil das ist ja etwas, ein unerwartetes Abenteuer, das er eben mitten in der Kampagne reinbringen muss. Ne? Das ist natürlich ein.
Also für Kurzfrist ist entweder du findest schnell eine Möglichkeit, ihn zu parken, finde ich.
Ja.
Also die anderen beiden Mitspieldinger haben wir früher beispielsweise gemacht, als wir es in Schulzeiten noch gespielt haben. Da hat man noch ganz anders gespielt. Ich stelle es mir heutzutage wirklich etwas schwierig vor, es über den ganzen Abend zu machen. Also wir hatten es schon mal, da muss jemand eine Stunde eher gehen. Dann wird sowas mitgemacht, damit die anderen nicht aufhören müssen. Aber für so einen wirklichen Abend geht, glaube ich, zu viel Charakter verloren von dieser Persönlichkeit, die da mitschwingt. Wäre meines Erachtens, wenn es kurzfristig ist, eher ein Parken oder es ganz umzuwandeln.
Ja, aber wenn ich sozusagen weiß, ne, nächste Woche kann ich nicht, aber ne, alle 4 anderen können noch, dann, ja, ich meine, in einer Woche kann man vielleicht sowas hinkriegen, wenn man Bock hat, das zu machen. Ich denke, das ist recht lohnend. Also das kann wirklich ganz interessant sein.
Ich kann es gar nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber der Gedanke kommt mir da, wenn ihr schon eine Gruppe habt, wenn da jetzt 1-2 Leute fehlen und ihr habt dennoch eine gute, was weiß ich, 3-4 Spieler, eine brauchbare Spielergruppe, dann fallen mir wirklich die Worte von Wick ein. Der einzig gute Kommentar eigentlich, den ich da rausgeholt habe, den ich mir gemerkt habe, der wirklich gut war. Anstatt vielleicht so ein Flashback zu spielen, vielleicht überlegt ihr euch mal, ob ihr nicht vielleicht sogar mal ein anderes Rollenspiel antestet. Denn das war einer der Gedanken, den er mir mitgegeben hat, den ich gut fand. Spielt auch mal was anderes. Und das wäre dann vielleicht der ideale Moment, um nicht bei Shadowrun zu bleiben oder den Flashback von der Expedition in den Drachenhort zu erzählen, sondern sich vielleicht mal, ne, die Leute mal vielleicht rumzufragen, hör mal, habt ihr nicht mal Lust auf was völlig anderes und wir gucken uns mal ein neues Setting an oder wir gucken uns mal, ne,
neues. Das hatten wir ja jetzt gemacht mit Primetime Adventures bei uns beispielsweise. Oder Cthulhu kommt dann ja ständig oder so.
Ja, aber sind eigentlich die idealen Gelegenheiten dafür, ne?
Ja gut, aber neues System bedeutet auch immer, du musst die Regeln dann draufkriegen. Das ist das Problem mit System. Aber gut, wir schweifen jetzt auch ab, aber.
Ja, bei Kurzzeitigen ist das auch wieder, ja, hast du recht, genau, ne? Nur eine Alternative zum Flashback.
Ne? Ja, ja. Ja. Okay. Ja, gut. So, dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Fragen, die so offen bleiben bei solchen Geschichten, wenn jemand nicht da ist. Gerade wenn der Charakter noch so mitspielt. Was macht man denn mit den Erfahrungspunkten? Also Stichwort D&D und DSA und so weiter. Was mache ich denn mit dem Charakter, der nicht da ist? Kriegt der Erfahrungspunkte oder nicht, Matthias?
Ganz einfach, ja, er kriegt sie. Weil es gibt nichts, was die Leute, meiner Meinung nach, die Spieler mehr anpisst, als wenn der mir gegenüber sitzt, mehr Erfahrungspunkte hat als ich.
Ich finde auch, das bringt die Spieldynamik total. Also, ich sehe es genauso. Das ist die gleiche Frage, wie der Charakter stirbt, gebe ich ihm Abenteuerpunkte, wenn er, oder wie viele Abenteuerpunkte bekommt der neue Charakter? Ja,
da fängt er eine Stufe niedriger an. Ich finde, also, das ist, ne?
Genau, ich finde, die sollten da alle auf einem Niveau sein, in etwa. Da gibt's natürlich ein bisschen Unterschiede. Vielleicht jetzt, wenn jemand da eine tolle charakterliche Aktion kriegt, dann kriegt er die eben nicht für das Abenteuer, logischerweise. Aber so einen Grundstock würde ich dem auch einfach geben, um da das Niveau gleich zu halten. Ich stell mir gerade vor, du rennst da mit Stufe 10 Charakteren rum und einer kommt da mit seinem Stufe, was weiß ich, 3, 4 mit. Also gut, das wäre übertrieben, aber...
Das ist natürlich sehr extrem.
Ja, der wird nie mitgespielt haben, aber wenn jetzt ein neuer Charakter dabei wäre oder was und...
Ja, also wichtig ist vor allen Dingen, man sollte die Leute ja nicht bestrafen, wenn sie nicht können. Also ich meine, wir haben ja alle noch ein richtiges Leben außerhalb Rollenspiel. Ja, das gibt's tatsächlich. Und gerade so Prüfungsstress oder Hochkonjunktur während der Arbeit... ja, es ist dann eben wirklich sehr schwierig, solche Sachen unter einen Hut zu bringen. Und ich meine, das Hobby hat nun mal eine sehr, sehr soziale Komponente und es ist schwierig, immer vier oder mehr Leute immer an einen Tisch zu bekommen und einen Termin zu finden. Und ich kann nur sagen, ich bin dankbar, dass wir mittlerweile so eine Art Stammtisch-Mentalität haben und zweimal im Monat konsequent spielen. Aber ich finde auch, man sollte denjenigen, der fehlt, nicht bestrafen. Das wäre eigentlich falsch. Man kann überlegen, natürlich auch zu sagen, hey, du warst nicht da, du kriegst ein bisschen weniger. Aber ich finde, eigentlich ist das schon Bestrafung genug für ihn, wenn er eben schon die Handlung nicht folgen konnte. Also gerade, wenn ihn das interessiert, ne? Und jeder, der mitspielt, den interessiert ja das Rollenspiel. Also ich ärgere mich natürlich dann immer, wenn ich sowas verpasse, ne? Also das ist schon... Ich ärgere mich auch, dass ich den Grudge 2 verpasst habe am Wochenende, aber...
Ich habe ihn aufgenommen.
Ja, es geht ja nicht um den Film, es geht ja um das Event des Guckens.
Ja, das ist wie im Kino, das sage ich immer, du zahlst nicht dein Geld nur, um den Film zu sehen, du zahlst dein Geld, um das Geschrei zu hören, um mit Popcorn beworfen zu werden oder andere Leute mit Popcorn zu bewerfen, um sich lautstark über den Film zu äußern, ihn zu kritisieren, das Ende vorherzusagen und dann von anderen Leuten angepöbelt zu werden, man soll bitte
leise. Ja, genau. Wobei das von anderen Leuten angepöbelt werden, passiert glaube ich nur, wenn du also Rollenspiel im Garten spielst oder so und dann
alles schon da gewesen, ja.
Alles schon da gewesen. Der Nachbar hat dann angefangen, 3 Stunden lang die Hecke zu schneiden, obwohl da gar nichts mehr zu schneiden war. Aber
war irgendwie zu interessant, was die Deppen da drüben machen.
War zu interessant, ne? Es war faszinierend. Ja.
Okay, schweifen wieder ab. Ja.
Eins hätte ich noch. Was mache ich denn, wenn der Spielercharakter sehr wichtig ist im Moment? Also wenn gerade derjenige fehlt, der zum Beispiel den Kleriker spielt und dann kann die Runde im Kampf nicht mehr geheilt werden oder sowas.
Ach so,
und,
sogar kampftechnisch wichtig.
Ja, ja, richtig.
Du möchtest aus deinem vorbereiteten weißen Drachen ja jetzt nicht den kleinen Kümmerling machen, bloß weil der Heiler der Gruppe
fehlt. Ja, genau. Und ja, also das ist natürlich...
Das ist eine knifflige Frage, vor allen Dingen, weil ich mir dann vorstelle, dass es in der Gruppe dann Wichtigkeitsstufen gäbe. Wenn der Kleriker fehlt, dann dürfen wir nicht spielen. Aber wenn, was weiß ich, die Theaterzauberin fehlt oder der Bettler oder was auch immer, keine Ahnung, dann können wir spielen. Da kann ja der andere aushelfen. Das geht dann schon. Es ist ein bisschen problematisch, wenn du es so diskutierst.
Nach dem Motto, wenn der Schurke nicht da ist, ja, ist ja nicht schlimm, dann sind die Sachen einfach nicht mehr verschlossen oder der Krieger muss die alle aufbrechen, gar kein Problem.
Ja, stimmt.
Also da würde ich vorsichtig sein, sowas zu machen und ich glaube, wenn die einzige Befürchtung ist, wenn dieser Charakter nicht da ist, dass nur im Kampf nicht geheilt werden kann, dann würde ich, wenn da jetzt nicht noch charakterlich was hintersteckt, dann würde ich vielleicht echt überlegen, ihn als Kampfperson mitzuführen. Aber ich finde, eigentlich ist der Verlust ja der Charakter, der dargestellt wird, womöglich der Kniff des Charakters, der Hintergrund des Charakters, der aufgegriffen wird. Und sobald du sowas erreichst, dass er wirklich für die Handlung selber wichtig ist, kann man es eh eigentlich vergessen.
Also im Grunde sollte man jede Möglichkeit des Spiels wahrnehmen. Aber okay, es gibt immer mal Situationen, wo es nicht klappt und das kann man verstehen. Also dann denkt an John Wicks Worte. Ne?
Ich gebe an meine Worte.
Du hast John Wick ja nur zitiert. Ja, spielt die Spiele, wer weiß, wie viele gute Sachen es gibt.
Mit fremden, ne? Wie sagt man?
Genau, mit fremden Federn schmücken.
Genau.
Ja, ich muss sagen, die Episode haben wir angelehnt an einen schönen Spielleiter-Ratschlag von Markus Johannus. Ich danke für die Möglichkeit, dass das erstmal verfasst hat. Und er ist auch ein Hörer unseres Podcasts.
Oh, wirklich?
Mitbekommen habe. Ja, er ist einer unserer Hörer, hat im Cthulhu-Forum geschrieben. Es wird ihm sehr gefallen. Und ja, viele Grüße nach Berlin, wenn ich mich recht entsinne. Und ja.
Ja, auf Wunsch sollen wir dann den Artikel da in die Shownotes stellen?
Nein, nicht auf Wunsch. Es ist mir nur heute in die Finger geraten mal wieder. Also,
den packen wir schon darunter, natürlich.
Ach so, den Artikel, natürlich. Ja, ja klar. Ich dachte, den Podcast auf seinen Wunsch hin.
Nein.
Okay.
Das meine nur, der ist auch im Cthulhu-Blog erschienen, wenn ich es richtig gegoogelt habe.
Ja, richtig, genau. Es ist einer der Tipps im Cthulhu-Blog. Ja. Ja, klasse. Dann bis zur nächsten Woche.
Das übliche kurze Anreißen. Ja, vielen Dank fürs Hören.
Ja. Tschüss.